Was macht eigentlich Stevino? Dieser Typ von früher, der Ellie Mania gemacht hat und über WoW und andere Games gelabert hat. Du willst es wissen, Mann, pass auf, ich sag dir was. Er war nie weg, er ist immer noch da. Also Steve, mach es bitte noch mal. Ist lange her, doch er zieht es durch bis heute. Scheiß weiter auf die Meinung anderer Leute. Genau das ist Stevino Talks. Genau das ist Stevino Talks. Genau das ist Stevino Talks.
Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Stevino Talks, Ausgabe 604. Ihr Lieben, normalerweise mache ich das hier eigentlich im 2-Wochen-Rhythmus, aber ich war gerade spazieren, schöne Stunde durch die Gegend gelatscht, da kann man sich immer bei mir kann ich mir immer die Knieschmerzen dann rauslaufen. Und dann fiel mir etwas ein, wo ich sagte, das wäre ideal für Stevino Talks, das ist nichts, was ich groß auf meine Seite schreiben möchte, das ist nichts für das Herrenspielzimmer, das ist so intim, das möchte ich gerne für Stevino Talks benutzen. Weil ich weiß, dass hier die breite Masse einfach nicht mehr zuhört, sondern wirklich nur die Hardcore-Stevino-Fans, die Lich King Army, wie man sie auch immer nennen will, Fans, ich habe das Wort Fans nie benutzt, meine Community, ja. Es wird heute sehr intim. Ich werde euch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, einen Blick hinter die Kulissen meiner Krankheit und meines, ja, wie soll ich sagen, meines Verlaufs in den letzten Jahren, in den letzten ein, zwei Jahren gestatten. Mit Dingen, wo ihr wahrscheinlich auch sagen werdet, alter Schwede, ey, das ist ja krass. Mittlerweile, ich fange mal mit was Fröhlichem an, okay? Schieben wir es mal am Ende der Sendung, weil ich das nicht unterbrechen will mit irgendwas anderem. Ihr Lieben, ich habe als erstes Thema, das Thema wechsle ich zu Android, beziehungsweise Absprung von Apple, Pixel 9 statt dem iPhone. Ich habe heute einen großen Blog darüber geschrieben und bin sehr überrascht, was ihr gevotet habt. Ich habe nämlich ein Vote drunter gemacht mit dem Titel, soll ich wechseln? Und ich hätte gedacht, dass Android haushoch gewinnen wird, weil ich immer noch davon ausging, dass die breite Masse eher Android benutzt. Es scheint aber so, dass Apple und das iPhone und das ganze Apple-Universum mittlerweile wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und trotz der horrenden Preise, und das kritisieren ja auch viele, trotzdem die breite Masse eher bei Apple ist. Und Frosch im Hals, euer Feedback war super interessant. Also wirklich. Ich habe wieder eine Menge gelernt. Unter anderem habe ich gelernt, dass es durchaus Leute gibt, die von Android zu Apple gewechselt sind und sagen, das war für mich irgendwie war für mich der absolute Traum, weil irgendwie diese ganzen Android-Apps, die aus dem Google Store, die irgendwie nicht funktionieren, das ist alles irgendwie kacke und es nervt mich. Und ich bin zu Apple gegangen und auf einmal funktioniert alles. So, und ich würde diesen Kosmos nie wieder verlassen und so weiter. Und das ist halt genau der Grund, warum die Apple-Produkte so teuer sind. Natürlich ist es auch ein Lifestyle- oder ein Luxusprodukt oder ein Statussymbol. Aber bei Apple funktioniert halt alles. Und ich glaube, ich bin da auch ein bisschen verwöhnt über die Jahre, einfach weil ich vom ersten iPhone an Apple benutze. Und mir auch jahrelang einen Wechsel gar nicht vorstellen konnte. Nun ist es bei mir so, dass ich irgendwie keine wirkliche Innovation mehr sehe bei Apple, was das iPhone angeht. Dieses Jahr war ja wieder super enttäuschend, finde ich persönlich. Also ein Fotobutton als Feature zu verkaufen oder als Innovation zu verkaufen, das reicht mir einfach nicht mehr. Und auch dieses irgendwie, die AI-Sachen, die wir drin haben, die gibt's in Deutschland nicht. Und wieder marginal bessere Kamera, marginal besserer Akku oder Display oder was auch immer. Überzeugt mich einfach nicht mehr. Und ich habe das Gefühl mittlerweile, dass wir an einem Punkt sind, wo die wirkliche Innovation eher im Android-Bereich liegt. Jetzt natürlich für mich das wirklich ein großer Schritt, weil ich, da hängt ja auch so viel dran, ne? Das ist ja klar. Wenn ich mein iPhone verkaufe, dann kann ich zum Beispiel meine geliebte Apple Watch Ultra auch nicht mehr benutzen. Das funktioniert nicht. Klar kann man die weiterlaufen lassen, so wie sie jetzt ist und so weiter, aber diese Konnektivität, die sie dann zum Smartphone hat, die fällt dann weg. Für den Sportunterricht ist es einfach für mich wichtig, dass ich irgendwie meinen Bluetooth-Speaker irgendwie an das iPhone koppeln kann und über die Uhr dann das iPhone fernsteuern kann, jederzeit Musik ein- und ausmachen kann. So, das ist mein Arbeitsgerät quasi. Das brauche ich. Das heißt, wenn ich mir jetzt das Pixel 9 hole, ich habe sehr viele Videos drüber gelesen und mir gefällt alles daran bisher, dann ist es nun mal so, dass ich das große Ganze auch austauschen muss. Unter anderem auch meine, wie heißen sie, meine Kopfhörer, die heißen die iPods Pro, ne? Ja, iPods Pro, ja, AirPods Pro? AirPods Pro heißen sie, ne? Ich habe die AirPods Pro 2 und bin damit eigentlich auch ganz zufrieden. Aber mir fehlt natürlich auch der Vergleich zu anderen, ne? Weil ich mich immer nur im Apple-Universum bewegt habe. Aber keine Ahnung, ich hab Lust, mal was Neues zu machen. Ihr kennt mich, ich bin jemand, der gerne neue Dinge ausprobiert, ne? Irgendjemand schrieb heute so dumm in die Comments irgendwie, ja, nur weil du den Kick brauchst. Digga, also einen Kick habe ich, wenn ich mit 60 irgendwie Bungee-Jumping mache. Aber einen Kick habe ich sicherlich nicht, wenn ich mir ein neues Handy kaufe. Whatever, es ist, wie es ist. Und ich will mir das wirklich sehr, sehr, sehr gut überlegen. Und will auch mal gucken, was ich für meine Sachen noch bekomme. Keine Ahnung, ich habe damals meine erste Ultra-Watch habe ich bei eBay gekauft, ohne Armband, das weiß ich noch, und habe deshalb einen echt guten Preis dafür bekommen. Ich weiß nicht, was es heute noch wert ist. Ich habe mein Handy mal bei Rebuy eingestellt, also mal schätzen lassen. Und ich habe ein iPhone 14 Pro Max. Heißt das Pro Max? Ja, Pro Max. Max Pro, whatever. Nee, Pro Max, glaube ich. Da wird mir noch ein Preis, ich war da wirklich ehrlich bei der Befragung, ein Preis von 700 € angeboten. Das heißt, im Vergleich zu einem neuen, ich habe auch schon geguckt, dass bei Rebuy gibt es das noch nicht, beziehungsweise nur zum Neupreis. Da habe ich dann so eine Zuzahlung von ungefähr 400 €. Dasselbe oder ähnlich ist es. Ja, wobei, ne? Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht, was noch eine Ultra, eine Apple Watch Ultra die erste wert ist. Aber die Uhr, die mir empfohlen wurde von allen, ist halt die neue Pixel Watch 3. Die soll extrem gut sein. Auch da sind die Berichte sehr, sehr positiv. Ich habe mir auch mal das Samsung-Ding angeguckt. Samsung hat ja eiskalt die Apple Watch kopiert, so gefühlt, auch optisch. Und die wollen dafür auch, ich glaube, 700 € haben oder so. Oder 900. Samsung kommt mir sowieso nichts ins Haus. Ich habe zwar jetzt noch einen super Samsung-Monitor, aber ja, in Sachen Handy fand ich die auch immer ätzend. Die Werbung irgendwie sich immer, in jedem Werbespot geht's um das iPhone. Irgendwie eine bessere Promotion kannst du nicht machen. Immer irgendwie aufs iPhone oder auf die Apple-User irgendwie reingehauen. Mir kommt kein Apple-Handy kein Samsung-Handy in den Laden. Wobei viele sagen, dass das neue Samsung ganz, ganz gut sein soll oder sehr, sehr gut sein soll. Aber die Kritik, die ich gelesen habe, dass es kein klassisches Android ist, whatever. Ich kenne mich in dem Bereich einfach noch nicht so gut aus. Also ich tendiere dazu, wenn ich wechsle, mir wirklich die Pixel 3 zu kaufen. Was die Kopfhörer angeht, bin ich mir noch nicht sicher, aber da gibt es auch von Google die, wie heißen die, Google oder Pixel Buds oder so. Irgendjemand schrieb dann heute, warum machst du denn nur Google und probier doch mal das und das aus und das und das. Ich vertraue einfach Google einfach. So, warum soll ich mir nicht alles von derselben Firma holen, wenn es gut ist? Aber ey, wenn ihr Tipps habt, ihr Lieben, ey, gerne in die Comments, gerne was dazu schreiben. Mir wurden dann auch so billig Android-Handys angeboten. So von wegen, es muss ja nicht immer das Flaggschiff sein. Warum holst du hier nicht irgendwie ein Nothing-Phone für 300 €? Nee, möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich möchte schon ein vernünftiges Handy haben. Und warum soll ich mich dann verschlechtern? Dann kann ich doch gleich bei Apple bleiben. Das sehe ich keinen Sinn drin für mich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Was mich sehr überrascht, habe ich schon erzählt, die Umfrage. Ich habe da ein Vote mit eingestellt. Und habe ich, glaube ich, am Anfang schon erzählt. Ne? Jetzt liegt er bei 55-45 für Apple, pro Apple. Er war die ganze Zeit bei 60-40. Die Android-User holen auf. Aber das, ich hab echt einen Erdrutschsieg für Android damit gerechnet. Es haben 250 bisher erst abgestimmt. Und mal gucken. Also ihr Lieben, das ist wirklich kein Blabla, irgendwie so jetzt mal für den Blog das Fass aufmachen, irgendwie damit jeder sein Otto dazugeben kann. Das ist halt wirklich eine Sache, über die ich jetzt aktuell nachdenke, aber auch wirklich intensiv nachdenke. Und ich will da keinen Schnellschuss machen. Man könnte ja theoretisch auch noch ein bisschen warten, bis das Google vielleicht ein bisschen billiger wird oder so. Aber ja. Also ich mag ja sehr den YouTuber I Know No Review. Kennen wahrscheinlich viele von euch, der ist relativ bekannt. Und der lobt halt das Pixel 9 in den allerhöchsten Tönen, genauso wie die Pixel Watch. Pixel Bots habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich könnte mir wirklich vorstellen zu wechseln und habe auch echt mal Bock, einfach mal auch mal mitreden zu können in Sachen Android, ob das wirklich so problematisch ist. Also ich würde dann ein System aufgeben mit dem Apple-Universum, was einfach sehr, sehr, sehr zuverlässig ist, ne? Aber wer weiß, ne? Wer weiß. Mein iPad kann ich ja behalten, da bin ich nicht so auf diese Konnektivität oder dieses, ich brauche was weiß ich, jetzt das Gerät dafür und so weiter. Mein iPad könnte ich behalten, das wäre, ist dann eine Sorge weniger. Naja, ihr schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Comments. Viele von euch haben das ja jetzt schon getan. Mein Blog-Eintrag von heute hat schon 20 Kommentare. Gerne mehr Meinung. Ich lese mir das alles durch, gucke mir auch eure Tipps an. Irgendjemand hat mir auch die Huawei GT4 empfohlen. Ich hatte ja damals die GT2, glaube ich, und die fand ich schon ganz gut. Aber es ist halt keine Apple Watch, ne? Also nicht mal ansatzweise. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei der 4 anders ist. Was ich gesehen habe, fand ich klang mehr wie eine Sportuhr. Und da ich ja nur mit meinen zwei kaputten Knien, übrigens diese EMS-Behandlung mit dem Strom in das Knie, das ist echt besser geworden damit. Mal gucken, wie weit das da noch geht. Das nur so nebenbei. Aber ich brauche keine Sportuhr mehr, weil der Krümmer kann eh nur noch gehen. Von daher habe ich das Gefühl, dass ich mit der Pixel Watch 3 wahrscheinlich am nächsten bin. Und die Rezensionen dazu sagen auch, die ist nah an der Apple Watch dran. So, von daher. Ganz kurze gute Nachricht ansonsten. Ihr Lieben, mein Abnehmen läuft bombastisch. Kleines Status-Update quasi. Ich habe heute zum ersten Mal, war ich auf der Waage und habe irgendwas mit einer Null vorm Komma. Ich habe gedacht, ich gucke nicht richtig, wie schnell das jetzt geht. Ich wiege jetzt 90,7. Das müsst ihr euch vorstellen. Ich wiege jetzt 90,7. Im April, als ich angefangen habe, wog ich 106 Kilo, Komma irgendwas. Das heißt, ich habe 16 Kilo in einem halben Jahr abgenommen. Da kann ich echt stolz drauf sein. Ich ernähre mich aktuell so gesund wie nie. Ich esse super viel Salat. Ich esse sehr viel Wraps, wo ich irgendwie ganz viel Gemüse reinballer. Alles immer mit Light Schafskäse, weil das irgendwie der Kick für mich ist. Ich bin so ein bisschen schafskäsesüchtig. Und diese ganze Proteinsache war für mich echt der Kicker. Ich mache auch jetzt wieder Muskelaufbautraining. Ich habe jetzt zum Glück dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Ich habe mal ein Video drüber gemacht. Ihr wisst, dieses Hipster-Sportgerät, was ich habe. Und es fühlt sich alles gut an. Ich fühle mich fit, ich fühle mich gut, fühle mich gesund. Und ja, die Waage spiegelt das auch wieder. 90 Kilo. 90,7, das ist ja eigentlich 91. Aber es ist trotzdem geil, eine 90 vorm Komma zu haben. Vor allen Dingen, weil die 1 vorm Komma noch nicht so lange her ist. Und ja, ich bin richtig, richtig zufrieden. Und jetzt sind es noch 5 Kilo, die mir fehlen, um in einen Bereich zu kommen, der dem Idealgewicht ähnelt, hätte ich jetzt fast gesagt, aber wo man so in normalgewichtige Regionen kommt. Mein Body Mass Index ist aktuell, also ich habe ja dunkelrot angefangen, ne? Mit massiv übergewichtig. Bin jetzt irgendwie in einem Bereich, wo ich noch leicht übergewichtig bin. Leicht. Und ich bin echt scheiße stolz darauf. Und es war eine Reise, die gar nicht so anstrengend war, ehrlich gesagt. Und ihr wisst, ich kann nicht viel Sport machen. Viele sagen, ja, du kannst nicht abnehmen, wenn du nicht viel Sport machst. Bullshit. Du kannst abnehmen, wenn du deine Ernährung umstellst und dich vernünftig bewegst. Ob das jetzt spazieren gehen ist, ich wechsle das ja immer ab, einen Tag gehe ich spazieren, dann gehe ich aufs Fahrrad wegen meinen Knien. Leute, ihr, wenn ihr übergewichtig seid, jeder hat nicht denselben Stoffwechsel. Bei jedem funktioniert das nicht so leicht. Bei mir ging das Abnehmen schon immer ganz, war das schon immer ganz leicht. Aber ja. Also wenn ihr sagt, ach scheiße, ich habe keinen Bock irgendwie den ganzen Tag Sport zu machen und so weiter. Ihr Lieben, die Ernährung ist scheinbar das A und O an dieser ganzen Sache. Ihr könnt basierend auf eurem Körper und eurem Körpergewicht einfach Dinge tun, wo es darum geht, sich zu bewegen, Übungen zu machen und dann purzeln die Funde. Ihr werdet euch wundern und Hunger muss auch keiner. Keine Ahnung. Das sind alles keine Staatsgeheimnisse. Wenn ihr jetzt sagt, Krümmer, mach doch mal ein Video drüber, schreibt einen Blogartikel drüber. das ist keine Rocket Science. Das ist nicht so schwer, ne? Also jetzt gerade, ich mache jetzt gerade diese Diät, in Anführungsstrichen Diät von diesem Moor-Gründer, wie heißt er nochmal? Ich vergesse den Namen, habe ich ja schon 100-mal erwähnt. Und das ist einfach irgendwie 2 Mahlzeiten pro Tag und 2 Shakes. Die Shakes ersetzen quasi eine Mahlzeit. Und ich kann euch sagen, diese Proteinshakes machen pappsatt. Und die schmecken auch noch geil. Ich habe jetzt so viel ausprobiert, so viele verschiedene. Und bin doch wieder jetzt zurück bei meinem geliebten Dark Cookie Crumble von Moore. Auch wenn es irgendwie das Doppelte, also ne, wenn ich jetzt irgendwie zu anderen Anbietern kriege, ich habe bei Moore kostet 30€ 500 Gramm. Bei anderen Anbietern kriegst du für dasselbe irgendwie das Doppelte. Aber Dark Cookie Crumble schmeckt halt einfach am besten. ja, also wie gesagt, ihr Lieben, ich kann es euch nur empfehlen. Wie gesagt, verabschiedet euch von dem Gedanken, dass ihr den ganzen Tag Sport machen müsst, um abzunehmen. Ernährung umstellen. Ich habe es dann auch so gemacht, dass ich meine 2 Mahlzeiten proteinlastig gestalte. Ich esse oft. Der Typ stellt ja auch Rezepte dafür vor, ne? Also ich esse zum Beispiel einmal pro Tag und da bin ich auch nicht geizig. Da mache ich mir einen richtig fetten Salat, sodass ich mich wirklich auch satt essen kann. Mit Melone drinne, mit ganz viel Gemüse drinne. Und ja, das schmeckt echt gut zusammen. Ja, denkt man gar nicht, ne? Avocado, Tomate, Paprika, Gurken. Dann mache ich meinen Light-Schafskäse da rein. Und dann mache ich meine geile Teriyaki-Soße auch von Moore drüber. Und das schmeckt, da kann man sich satt essen mit und es hat nicht viele Kalorien. Und ansonsten habe ich mir gestern zum ersten Mal eine eigene Proteinpizza gemacht. Es gibt die einfach als leeres Ding. Die ist aber echt teuer, ist unverschämt teuer. Da kostet so ein leerer Boden irgendwie, du zahlst für 2 davon 6€. Das finde ich irgendwie greedy. Und da habe ich gedacht, Mensch, da gibt es doch auch bestimmt das Pulver, was du einfach selbst anrührst und dir einfach den Pizzaboden selbst machst. Habe ich gestern zum ersten Mal gemacht. Das ist kinderleicht. Du machst irgendwie 180 Gramm Wasser in eine Schale, machst das Pulver dazu, das Proteinpulver, dann knetest du das Ganze ein bisschen durch. Ich habe mir jetzt so schwarze Handschuhe dafür gekauft, damit irgendwie die Hände nicht so matschig dann sind. Knetest du ordentlich durch, lässt das irgendwie eine Viertelstunde ziehen, dann breitest du das auf so ein Blech aus, machst deine, also ich nehme immer, habe ich ja schon mal erzählt, immer paschierte Tomaten dafür, breitest die auf, ich mache dann noch irgendwie meinen geliebten Schafskäse Light da drauf. Was mache ich noch drauf? Meist ein bisschen Putenbrust oder so. Und vielleicht noch ein bisschen Paprika oder ein bisschen Gemüse, was drauf passt, was lecker schmeckt, ein bisschen Zwiebeln oder so. Und dann mache ich mein Light Käse drauf. Und das schmeckt einfach scheiße geil. Ich hätte nicht gedacht, dass eine selbstgemachte Proteinpizza so geil schmeckt. Hat nicht viele Kalorien und ihr seht ja, wie das abgeht. Mich hat schon der Lani angeschrieben, dass er gesagt hat, Krümmer, wir müssen uns dringend mal unterhalten. Ich weiß nicht, wie du das machst. Du musst mir mal ein paar Tipps geben. Hey, mache ich gerne, Lani, jederzeit. Von daher muss man eben hier was schreiben. Ihr Lieben, probiert es auch. Ich weiß, dass viele Gamer meinen Zivine Talks hören. Wir sind in meiner WoW-Community, in der Gaming-Community. Und ich weiß, dass viele von euch damit Probleme hatten. Und bei mir ist es halt so, hat solche Formen angenommen mit über 100 Kilo, einfach weil ich nicht mit Sohn und allem drum und dran und Arbeit und hast du nicht gesehen, einfach nicht die Zeit hatte, Sport zu machen, ne? Und nach so einem ganzen Tag, wo man irgendwie die Hälfte des Tages in der Schule war, kaputt nach Hause kommt, dann noch irgendwie sein Kind bespaßen muss, bis es schlafen geht, da ist man einfach platt, da hat man einfach keinen Nerv mehr für sowas oder zu sowas. Dann ballert man sich sein Eis rein und seine Nudeln oder irgendwas Fettiges und ist froh, dass man den Tag überstanden hat, so. Die Mamas und Papas da draußen werden das kennen. Und ich meine, ich habe meinen Sohn jetzt auch noch oft genug, nicht weil ich muss, sondern weil ich es will, weil mein Sohn immer Priorität hat vor allem, aber jetzt habe ich natürlich wieder ein bisschen mehr Zeit für sowas und bin noch wieder meiner Eingliederung, wie ihr ja wisst, und kann sowas machen und es fühlt sich verdammt gut an, in den Spiegel zu gucken und zu sehen, dass die Plauze weg ist. Ich habe letztens irgendwie, kam ich an dem Fenster in der Schule vorbei, guckte mich an und sagte, alter Schwede, die Scheiße hat sich echt gelohnt. Ich war richtig stolz. Naja, also, jetzt kommen wir mal zum Deep Talk, ihr Lieben. Jetzt haben wir, was sagt denn die Zeit? Jetzt werdet ihr sagen, Krümmer, guck doch nicht immer auf die Zeit. Ja, jetzt schon mal 19 Minuten. Das wird heute auf jeden Fall Überlänge haben, ihr Lieben. Meine erste Frage, die ich euch stellen muss und die viele von euch sich wahrscheinlich stellen, ist, hilft Psychotherapie? Also, für die jetzt rein zufällig hier dabei sind, zum ersten Mal reinhören, Ich hatte, ähm, im August, was haben wir? Ich glaube 22? Kommt das hin? Oder was? 23? Nee, 23, ne? Ja. Ja, genau. Im Sommer 23 oder im Frühjahr hatte ich Corona, so Ostern rum, 23. Als Folge dieser Corona-Infektion habe ich Depressionen bekommen. Was übrigens, ich habe mich da mal informiert, eine gängige Diagnose oder das kommt in der Tat relativ oft vor und ist eine Long-Covid. Wie nennt man das? Also bringt quasi Long-Covid mit sich. Das ist eine der Folgen von Corona. Ich habe mir das in der Schule geholt. Das passiert halt. Es gab wenige, die es irgendwie gar nicht gekriegt haben. Und diese Corona und diese Folgeerscheinungen in Long-Covid haben mich quasi komplett aus dem Leben geknallt. Ob das jetzt ein Brandverstärker war oder was auch immer, ich konnte plötzlich einfachste Dinge nicht mehr tun. Und Frosch im Hals. Ich muss mir unbedingt beim Podcast mal was zu trinken hier hinstellen. Ich habe jetzt nichts mehr, außer mein 99% leeren Cookie da Crumble. So, ihr kennt die Geschichte, ich will jetzt nicht alles wieder von vorne erzählen. Irgendwann war ein Punkt erreicht, wo ich gar nichts mehr machen konnte, außer weinen. Mein Hausarzt hat gesagt, sofort in die Klinik. Nun habe ich das Glück, dass hier um die Ecke eine sehr, sehr gute und anerkannte Klinik in dem Bereich ist. Genau diese Sache irgendwie für Depressionen, für Burnout, für Corona, für Long-Covid, für genau solche Fälle wie mich. Und das ist wirklich ein Riesenglück gewesen. Und zum Glück kannte mein Hausarzt auch den Leiter der Klinik. Das hat zum, ich will nicht sagen, mein Leben gerettet, aber ich habe mich gefragt, wie man das früher gemacht hat. Weil ich war an einem Punkt, wo es einfach nicht mehr weiterging. Ich konnte überhaupt nichts mehr tun. Ja, also ich konnte nicht mit meinem Sohn alleine sein, weil ich Angst vor der Verantwortung hatte, weil ich wusste, ich bin nicht in der Lage, irgendwas, ja, was soll ich sagen? Also keine Ahnung, ich kann es nur beschreiben, wie es war. Ich kriege auch sofort ein Kloß im Hals, weil das echt eine richtig, richtig harte Zeit für mich war. Ja. Und meine damalige Lebensgefährtin hat mitgelitten irgendwie, hat mich auch in allem unterstützt. Und dann bin ich in die Klinik gekommen und die hat, also ich hätte nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Ich weiß nicht, wie das andere machen, irgendwie dir das ertragen und damit irgendwie versuchen, weiterzuleben. Ich kann nur jedem da draußen immer wieder raten, ihr Lieben, wenn ihr sowas habt, lasst euch helfen. Das ist kein Leben mehr. Das ist, also, ich habe auch, ey, ganz ehrlich, ich weiß, dass viele von euch denken, Krömer, was laberst du für eine Scheiße und was jammerst du, was bist du für ein Weichei und so weiter. Vor 10 Jahren, meine Mutter hat ja ist in meiner Jugend einen ähnlichen Weg gegangen. Bei ihr waren es Ängste. Sie hatte Angstzustände und so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das weiß sie auch, wir haben das zusammen aufgearbeitet, aber ich habe damals, da war ich vielleicht 16 bis 18, nee, warte mal, ich muss schon 18 gewesen sein, weil ich sie mal in die Krankenhäuser gefahren habe. Das war also also ihr ging es schlecht, sie hatte hohen Blutdruck, sie ist die Wände hochgegangen, dann habe ich sie ins Krankenhaus gefahren, weil wir beide, oder was heißt wir beide, meine Mutter nicht mehr weiter wusste. Und im Krankenhaus hat sie dann, was weiß ich, eine Kopfschmerztablette gekriegt oder eine Schmerztablette gekriegt oder eine blutdrucksenkende Tablette gekriegt und plötzlich war alles wieder gut. So. Also das liegt bei mir wohl ein bisschen in der Familie. Wie dem auch sei, ich hatte mein ganzes Leben sowas nicht. Die einzig logische Erklärung ist, dass ich das als Folge von Long-Covid bekommen habe. Aber was ich eigentlich erzählen will, geht in eine andere Richtung. Also ich war dann in dieser Klinik, die hat, ich möchte ruhig sagen, mein Leben gerettet, ehrlich gesagt, weil ich weiß nicht, wie ich langfristig so hätte weiterleben wollen und können. Diese Klinik ist so, so kompetent geführt. Ich hatte eine ganz tolle, also ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr sowas habt und aus dem Norden kommt, die Klinik heißt, warte mal, jetzt muss ich mal eben selber googeln. Das einzige Problem daran ist, dass es, also ihr werdet jetzt sagen, ja klar, war ja klar, eine Privatklinik ist, aber es gibt auch einen Zweig, der für Kassenpatienten ist. Ist natürlich nicht dasselbe, ihr wisst, das ist eine Zweiklassengesellschaft, was das angeht. Warte mal, Klinik. Nee, warte mal. Mein Gott. Nee, but Oldeslaw ist sie. Das Geile ist, ich mit meiner geilen Wortfindungsschwäche, mir fällt natürlich die Klinik Bad Oldesloe. Nee, das ist sie schon mal nicht. Ich schreibe jetzt mal Psycho dazu. Ich möchte die einfach euch allen empfehlen, falls irgendjemand das hört, ähnliche Probleme hat und nicht weiß, mit Vision und Hilfe sucht. Das gibt's doch nicht. Warte mal, ich gebe einfach mal den Namen des Chefs ein. Das ist echt traurig. Vor allem, sonst kriege ich die immer sofort angezeigt, jetzt. Professor Lemke, das ist nämlich der Chef dieser Klinik. Am Alsterlauf oder so heißt die, warte mal. Am Alsterlauf. Da haben wir sie. Klinik am Alsterlauf, HSK. Klinik am Alsterlauf, Psychosomatik, Psychotherapie, seelische Gesundheit. Also ein traumschönes Gelände, wo man super geil spazieren gehen kann. Ein riesiger Fluss, alles positiv. Also einfach Heinrich-Sengelmann-Klinik googeln. Wenn ihr aus dem Norden kommt, ich weiß nicht, ich habe keine Vergleichswerte, ich kann euch nur sagen, da wird euch geholfen. Beim ersten Mal, als ich da war, war es so, dass ich so die ersten ein, zwei Wochen, die lassen sich erstmal eine Woche in Ruhe und lassen sich ankommen, bevor es dann in die Therapie und so weiter geht. Die erste Woche, als ich da ankam, habe ich quasi nur geheult. Also wirklich nur. Man fühlt sich halt, also ich, ne, ihr Lieben, ich erzähle euch das, falls es euch betrifft, ne. Ich bin hier gnadenlos ehrlich, das ist sehr intim, das erfordert teilweise echt eine große Überwindung, das zu erzählen. Aber, also die erste Woche habe ich nur geheult. Man fühlt sich wie ein Stück Scheiße, man hat das Gefühl, irgendwie, was passiert mir hier gerade, wo bin ich hier gelandet, irgendwie, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal mitmachen muss. Du fühlst dich unglaublich klein, weil du das Gefühl hast, du bist in der Klapse einfach. Ne? Es ist eine offene Klinik, wo du jederzeit auch ausbrechen kannst. Also im Sinne von, ich breche das hier jetzt ab. Das ist natürlich keine geschlossene Anstalt oder so. So. Aber du denkst halt, wie tief bin ich jetzt gefallen hier? So. Und ja. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo die anfangen, dir zu helfen. Das heißt, du hast Einzel- und Gruppentherapie und du hast so Sachen, die dich einfach runterbringen wollen, sowas wie Gartentherapie, Holztherapie, Kunsttherapie, wo du einfach, keine Ahnung, wo halt zum Beispiel in Kunst, also das ist nicht was für jeden, ich muss da teilweise auch immer die Augenbrauen hochziehen, aber wo du irgendein Motto kriegst, was du zumalen musst und dann alle gemeinsam die Bilder besprechen und sagen irgendwie, ja, was steckt da drinne und so weiter, also. Und da kommen wir eigentlich zum Punkt. Hilft das so? Und ich bin da persönlich einfach nicht besonders empfänglich für. Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Das Ding ist, mir hat es unglaublich geholfen. Ne? Schieben wir mal dieses Hilft-Psychotherapie noch einen kleinen Augenblick zur Seite. Was ich eigentlich erzählen will, die meisten von euch kennen die Geschichte schon, aber ich bekam dann meinen ersten, also es gibt Leute, die lehnen ganz strikt irgendwelche Medikationen ab. Die gehen da rein und sagen, ich nehme nichts. Und die Beispiele, die ich erlebt habe, war dann, dass diese Leute früher oder später wieder da landen. Man denkt halt, wenn man Antidepressiva nimmt oder so irgendwelche Medikamente, die einem helfen, dass irgendwie man irgendwie ein Junkie ist oder abhängig oder abhängig wird und so weiter. Wir reden hier von Antidepressiva, die nicht süchtig machen oder abhängig machen. Es gibt da eine ganz große Bandbreite. Natürlich gibt es dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name ist, es gibt da so ein bekanntes Medikament, was die ganz schweren Fälle kriegen. Ja, das macht auch abhängig. Aber das kriegen wirklich die ganz, ganz, ganz schweren Fälle. Das macht alles weich und das macht, dass alles plötzlich nicht mehr so schwer ist und du dich gut fühlst, obwohl du dich eigentlich nicht gut fühlst. Das ist für die ganz, ganz krassen Leute, um erstmal runterzukommen. Sowas habe ich nie genommen, brauchte ich zum Glück nicht. Das Spannende war, ich bekam mein erstes Medikament, was in einer ganz leichten Dosierung, ja, ich weiß den Namen schon gar nicht mehr. Und das Geile war, ich wachte am nächsten Tag auf und meine Probleme waren weg. Und ich denke, was passiert mir hier gerade? Ich habe am Tag vorher irgendwie nicht mehr so viel geweint und die Welt war nicht mehr so grau. Einfach durch die Arbeit da und dieses, ja, was soll ich sagen, dieses drucklose Environment, also was heißt das auf Deutsch, diese Umgebung um mich herum, weil du hast ja diesen ganzen Stress plötzlich nicht mehr, ne? Du kannst, du bist einfach da, um gesund zu werden. Und das macht natürlich auch was mit dir. Aber du kannst natürlich nicht deine Krankheit zur Seite schieben. Und dann nimmst du diese Tablette, diese mini kleine Tablette zur Nacht, weil die angeblich auch müde macht. Bei mir hat sie immer das Gegenteil ausgelöst, aber ist ja egal. Du nimmst sie und am nächsten Tag wachst du auf und es geht dir gut. Und deine Probleme sind plötzlich alle weg. Und ich war so glücklich, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, weil ich so dankbar war, dass diese graue, ich will nicht sagen Suizidstimmung, aber schon irgendwas in der Richtung, die einfach genommen wird. Ich war nur dankbar. Ich war nur dankbar eigentlich. Und geile Nebengeschichte ist jetzt ein bisschen vielleicht eklig, aber ich will noch eine kleine Anekdote dazu erzählen. Ich hatte auch, ihr wisst ja, ich habe so eine chronische Magenschleimhautentzündung. Das heißt, mein Magen ist ein bisschen empfindlich. Das heißt, ich hatte auch aufgrund dieser unglaublichen traurigen Stimmung auch immer, wie soll ich sagen? Wie sage ich das jetzt am uneglichsten? Magenprobleme. Nehmen wir es einfach Magenprobleme. Ich muss jetzt nicht ins Detail gehen. Und am nächsten Tag stand ich auf und auf einmal waren meine Magenprobleme auch weg. Daran sieht man mal, wie sehr der Darm oder beziehungsweise der Magen in diesem Falle auch von der psychischen Gesundheit abhängig ist. Also wie das zusammenhängt. Also es war für mich wie neu geboren werden. Also von einer unglaublichen Last, die auf mir war und einer unglaublichen Schwere. Also wirklich auch irgendwie gedacht irgendwie, ich kann so nicht weiterleben, das geht nicht. So, ne, und es ist ja normal, dass Leute, die Depressionen haben, natürlich auch über sowas nachdenken. Und dann ist auf einmal von einem Tag auf den anderen wegen einer mini kleinen Tablette alles weg. Und als ich dann da rausging, fühlte ich mich super gut. Ich habe dann noch ein Zusatzpräparat bekommen und alles war gut. So, das ist jetzt zu lange und zu autobiografisch. Ich glaube, das interessiert euch gar nicht. Ich musste dann noch ein zweites Mal rein, weil irgendwie durch Stress und durch irgendwie meine Reise in die USA, ich habe euch das alles schon erzählt, ihr kennt das ja alles schon, dass auf einmal dann wieder, es war nicht so schlimm wie beim ersten Mal, aber ich war wieder an einem Punkt, wo ich sagte, ich möchte gerne noch mal ein zweites Mal Hilfe in Anspruch nehmen. Ich bin einfach noch nicht stabil genug. Und das ist jetzt, ich war jetzt zum zweiten Mal in der Klinik, auch im Frühjahr diesen Jahres, im Winter, also nach den Winterferien, so im Januar, bin im April rausgekommen und habe, glaube ich, jetzt endlich, ich bin jetzt zum ersten Mal wieder richtig stabil, auch nicht das Gefühl, dass es sich ändern könnte. Es gibt so kleine Löcher, in die ich ab und zu falle. Das hängt alles mit meinem Sohn zusammen und mit Schuldgefühlen ihm gegenüber, ne, dass ich nicht mehr das führt jetzt zu weit. Ich muss mich gerade ein bisschen zusammennehmen. Also ihr merkt schon, dieses Thema bewegt mich halt immer sehr, gerade in Bezug auf meinen Sohn. So, jetzt muss ich mal eben ganz kurz wieder klarkommen. Also, was ich erzählen wollte, ist eigentlich, beim zweiten Mal, als ich drin war und ich medikamentös neu eingestellt wurde, haben mir gesagt, passen Sie auf, Herr Krömer, wir haben hier ein Medikament für Sie, das wird Ihnen helfen. Da sind wir uns hundertprozentig sicher, gerade bei Ihrer Zusammensetzung, bei Ihnen, also bei Ihrer Symptomatik und so weiter. Das Ganze heißt Venlafaxin, für die, die sich damit auskennen, was Ähnliches nehmen, whatever. Dieses Venlafaxin hat Nebenwirkungen. Mir wurde eiskalt gesagt, Herr Krömer, wir wollen das nicht beschönigen. Wir wollen Ihnen von Anfang an sagen, was jetzt auf Sie zukommt. Wenn Sie das nehmen, werden Sie aller Wahrscheinlichkeit nach stabil sein und danach wieder ein schönes, gutes Leben führen. Die Medikamente machen nicht abhängig. Sie können das jederzeit wieder absetzen. Würden wir aber nicht raten. Auf der anderen Seite, und das ist die vielleicht schlimmste Nebenwirkung, wird das ihre Libido aller Wahrscheinlichkeit nach komplett töten. Das bedeutet, ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet im schlimmsten Falle komplette Impotenz. Ich habe Leute im Bekanntenkreis beziehungsweise Leute in der Klinik kennengelernt, die das nehmen. Bei denen tut sich gar nichts mehr. Die sind komplett impotent. Die kriegen keine Erektion mehr, nichts. Stellt euch mal vor, jemand stellt euch vor diese Wahl. Das heißt, sie sind psychisch gesund, ihnen geht es gut, aber sie können irgendwie die Frau, die sie lieben, oder die Partnerin, die sie haben, mit denen können sie keinen Sex mehr haben. Das ist halt schon echt krass. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also welche Frau kommt denn klar damit, dass sie einen Mann hat, der irgendwie keinen Bock mehr auf Sex hat? Überhaupt nicht mehr. Das ist echt eine schwierige Frage. Und ich habe da echt ein, zwei Tage drüber nachgedacht und habe mich dann dafür entschieden, das zu nehmen. Und die Angst war natürlich schon da, ne, dass ich gesagt habe, scheiße, was passiert mit mir jetzt? Was ist mir wichtiger? Mein persönliches Glück? Jeden Tag irgendwie aufzuwachen und glücklich zu sein, glückliches Leben zu führen, aber vielleicht, keine Ahnung, keine Partner mehr zu finden, weil man natürlich schon das Gefühl hat, es ist halt einfach sehr unmännlich in unserer Gesellschaft, ne? Potenz und so weiter, das aus toxischer, männlicher Sicht einfach ein Zeichen von Stärke. Und seien wir mal ehrlich, also vielleicht in meinem Alter mit 50 ist es vielleicht schon wieder, oder dann spätestens ab 60 ist es vielleicht was anderes, weil solche Dinge dann nicht mehr so eine große Rolle spielen, aber das ist schon eine harte Entscheidung, vor die ich gestellt wurde. Vor allen Dingen, weil ich wirklich Leute kenne, die das nehmen, oder kennengelernt habe, die das nehmen, die können nichts mehr. Jetzt werdet ihr sagen, oh Krömer, jetzt wie ist es bei dir und so weiter. Scheinbar reicht die Spanne da von bis. Ich habe das Glück, das große, große, große Glück, dass ich mein Leben lang eine sehr, sehr, sehr starke Libido hatte. Das heißt, wie gesagt, jetzt sehr persönlich, ich will euch das einfach nur erzählen. Und auch da irgendwie, dass man vielleicht das Risiko in Kauf nehmen kann. Bei mir ist alles wie vorher, zum Glück. Ja, also ich habe weniger Bock auf Sex. Ne? Ich war früher jemand, der immer und immer wollte und immer konnte. Und ne? Also immer eine ganz starke Libido hatte. Und ich merke schon, dass ich weniger Lust habe als früher. Aber ohne jetzt ins Detail zu gehen, ihr Lieben, bei mir funktioniert zum Glück noch alles wie vorher. Und da bin ich unglaublich dankbar für. Ja, habe ich echt Glück gehabt. Und vor allen Dingen, also ich habe wirklich eine große Angst davor gehabt. Und weil es halt viele Beispiele gibt von geht gar nichts mehr, ist komplett tot. Aber das ist wirklich eine krasse Entscheidung, diese Entscheidung treffen zu müssen. Ne? Und diese neue Medikation, die ich nehme, die hat mir, also ich habe das Gefühl, dass ich so langsam mein Leben wieder in den Griff kriege. Also wirklich auch komplett. Großen Anteil daran hat irgendwie das Abnehmen, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, ja, das tut mir sehr, sehr gut. Dann mein Schulwechsel war die goldrichtige Entscheidung, die hundertprozentig richtige Entscheidung. Weil ich fahre jetzt 10, 15 Minuten, wenn viel Verkehr ist, mal 20 Minuten zur Arbeit. Vorher Dreiviertelstunde, Stunde. Das macht so viel aus. Dazu habe ich eine coole neue kleine Schule, kleinere Schule, für Schleswig-Holstein wirklich eine kleine Schule. Ist alles sehr familiär irgendwie. Ich fühle mich da super wohl. Ich habe eine tolle neue Schulleitung, ein tolles Kollegium. Das tut mir alles sehr, sehr gut. Und zusammen mit dieser Medikation bin ich sehr stabil geworden. Aber ihr habt es ja gerade mitgekriegt live. Gerade in Bezug auf meinen Sohn und so kann es schon mal passieren, dass ich wieder in so ein kleines Loch falle. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich habe in der Klinik gelernt, das auch zuzulassen und nicht toxisch männlich dagegen anzukämpfen und zu sagen, ein starker Mann darf nicht weinen und so. Denn mit solchen Werten sind wir ja groß geworden, wenn man ehrlich ist. Wir wurden wie früher erzogen. Ne? Ein Indianer kennt keinen Schmerz, Mann darf nicht weinen und so weiter. Ich tue mich da sehr, sehr schwer mit. Und das ist eine Sache, die ich in der Klinik gelernt habe. Ich hatte in der Klinik, wie ich schon gesagt habe, eine sehr, sehr, sehr starke, tolle Chefärztin in dieser Klinik, ne, mit meinem privaten Tarif, den ich zum Glück als Lehrer habe. Das ist auch ein großes Glück für mich gewesen. Habe ich halt Anrecht auf Chefarztbehandlung und ich hatte eine ganz tolle Frau, die mir unglaublich viel geholfen hat, die unglaublich viel Erfahrung hat in dem Bereich, die mir sogar erklären konnte, was Antidepressiva genau machen und so weiter. Also da war ich in super Händen. Und dann hatte ich auch noch eine weitere Einzeltherapie, ebenfalls bei einer unglaublich tollen Therapeutin. Die haben die haben mich angeschaut und waren sehr, sehr kritisch mit mir. Und normalerweise würde man ja sagen, irgendwie, ich hab dann, weil die einen Tag einmal ausfiel, meine Therapeutin, also jetzt nicht die Chefärztin, sondern die normale Therapeutin, die ich hatte, und da hatte ich Ersatz für und da hatte ich genau das Gegenteil, nämlich eine, die mich nonstop versucht hat, positiv zu bestärken. Immer so, ist doch toll, Herr Krömer, wie es jetzt Ihnen geht und es geht doch total voran und ist doch schön. Aber das war nicht das Richtige für mich. Ich brauche jemand, der mir in den Arsch tritt. Und die Therapeutin hat das gemacht und wirklich gnadenlos. Hat gesagt, Herr Krömer, diese Verhaltensweise und so weiter, das ist doch typisch. Sprechen Sie doch da mal aus, versuchen Sie mal was anderes. Versuchen Sie das doch mal anders zu sehen. Ey, die hat mir echt wieder auf die Beine geholfen, die war toll. Aber ich glaube nicht, dass das dass das typische Psychotherapie ist. Jetzt kommen wir zur letzten Frage, die ihr auch in dem Timetable seht. Hilft Psychotherapie? Also, Psychotherapie ist ja nicht gleich Psychotherapie. Also, jemand, der sich da hinsetzt und dir zuhört, so, manche haben ja auch diesen Drang, irgendwie mit irgendjemandem darüber zu reden. Sich mal, die haben einfach niemanden zum Reden, so, ne? Und sich einfach auskotzen zu können und so weiter. Die Frage, ist Psychotherapie das Richtige für jeden? Und da kommen wir zum großen Problem. Ich würde sagen, nein, das ist nicht das Richtige für jeden. Die haben in der Klinik, es gibt in der Klinik zwei Gruppen, in die du reinkommst. Es gibt Gruppe 1 und Gruppe 2. Gruppe 1 war die emotionale. Sage ich gleich was zu. Zum ersten Mal war ich in 2, weil die weniger machen. Die begleiten eher und da redet man so zusammen über persönliche Probleme und wie man das vielleicht besser machen kann und so weiter. Gruppe 1 ist sehr emotional. Auf einer anderen Ebene. Das heißt, du wirst irgendwie alle 2 Minuten gefragt, wie es dir geht. So von wegen, es wird dir eine Frage gestellt, keine Ahnung, wie damit umgehen, wenn ich aus der Klinik raus bin, wenn ich wieder in meinem normalen Leben mich befinde. Und dann sagt jeder so seine Sicht der Dinge, gibt Tipps und redet über sich persönlich. Und die Psychologin fragt nonstop, ja, wie geht's Ihnen jetzt dabei, wenn Sie das erzählen? Und das war für mich so absolut nicht greifbar. Weil auf der einen Seite wirft sie Fragen auf, die sie nicht beantwortet, wo es keinen Konsens gibt, wo alles so nicht greifbar und so, ich weiß jetzt gar nicht das richtige Wort dafür ist. Und ich ging da mal raus mit mehr Fragen, als ich reingekommen bin. Ja, wie ist es denn nun? Wie gehe ich denn jetzt damit um, wenn ich aus der Klinik komme? Das hilft mir nicht irgendwie. Und das ist halt eine richtige Form von Psychotherapie, womit ich persönlich überhaupt nichts anfangen konnte. Weil es so fluffig und so, ja, ich sag wieder, nicht greifbar war. Wenn ich in sowas reingehe, dann will ich doch auch Lösungsansätze an die Hand bekommen. Was meine Therapeutin, ich schwärme ja wirklich so davon, ich hätte die so gerne weiter besucht, weil die so toll war, aber die darf halt nur Kassenpatienten beziehungsweise in dieser Klinik Patienten entgegen. Ich habe gesagt, bitte, hier ist meine Karte, wenn Sie irgendwann eine eigene Praxis aufmachen, bitte rufen Sie mich an. Also ich brauche einfach was Problemorientiertes, Dinge, mit denen ich was anfangen kann. Tipps, so, wie gehe ich damit um, wenn ich in so ein Loch falle? Was mache ich dann? Wie geht's Ihnen jetzt dabei, wenn Sie darüber reden? Ja, scheiße gerade, aber was hilft mir das? Und genau das meine ich. Also Psychotherapie ist von bis. Und der Weg, die oder den richtigen Therapeuten für sich zu finden, ist unendlich weit. Und das Problem ist, dass Therapeuten in Deutschland massiv überbeansprucht sind jetzt. Du kriegst eigentlich momentan nur Therapeuten per Selbstzahler. Ich habe nach der Therapie, ich glaube, ich habe 60 verschiedene Therapeuten angeschrieben und angerufen. Die haben teilweise Wartezeiten von einem halben Jahr. Du kommst weder als Privater noch als Kassenpatient da rein. Das ist das Problem. Deutschland kämpft, glaube ich, noch mit den Folgen der Pandemie, der Zeit, wo man zu Hause war und nichts mit sich anzufangen wusste und darunter gelitten hat und was weiß ich was, des Lockdowns und so weiter. Von daher ist Deutschland momentan, das ist natürlich auch in anderen Ländern so, aber Deutschland ist momentan total überfordert, was das angeht. Es gibt einfach viel zu wenig Therapeuten und viel zu viele Leute haben da, auch durch Corona, ne, auch durch Folgeerscheinungen von Corona, auch durch Long-Covid, einfach so viel tragen sie auf ihren Schultern, dass die deutschen Therapeuten da gar nicht hinterherkommen. Das heißt, wenn du Hilfe brauchst, ich habe jetzt gerade eine Freundin, die dringend Hilfe gebraucht hat. Und die hat innerhalb von 2 Tagen jemanden gefunden, Selbstzahler. Und die zahlt da wirklich, das ist teuer, ihr Lieben. Also so eine Stunde, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, 3/4 Stunde machen die immer. Und dann bist du bei 100 bis 150 Euro, ne? Das ist teuer. Das ist teuer. Aber die ist so begeistert von der und die sagt, die hilft mir so krass, dass sie das gerne in Kauf nimmt, ne? Ich weiß ja, genau, wenn es einem schlecht geht, dann ist man so dankbar für Hilfe und so weiter. Ich habe danach eine Therapeutin gehabt, die mir der Chefarzt der Klinik, mit dem ich sehr gut kann, den ich auch immer noch alle paar Monate besuche, alle 3 Monate oder so gehe ich zu dem und dann verschreibt er mir neue Medikamente und hört, wie es mir so geht und so weiter. Mit dem kann ich extrem gut, dem Klinikleiter. Habe ich ja gesagt, Professor Lemke heißt der. Der ist unglaublich nett, kompetent und ein richtig geiler Typ, klingt jetzt so komisch, aber richtig toller Typ. Und hat da wirklich was aufgebaut. Diese Klinik ist einfach eine 1 mit Sternchen für mich. Und die war total nett, aber mit der bin ich überhaupt nicht warm geworden. Ja, die hat mich immer nur gefragt, wie es mir geht und hat mich dann eine 3/4 Stunde erzählen lassen, irgendwie, warum ich mich auf meine neue Schule freue. Und das ist dann so, wo ich mir denke, das brauche ich einfach nicht, das hilft mir nichts. So, und die war halt auch noch in der Stadt von meiner Schule, von meiner alten. Und da ich ja nicht mehr in der Schule bin und nicht mehr diese lange Fahrerei auf mich nehme, habe ich dann diese Therapie dann auch mit ihr. Aber sie hatte voll das Verständnis, sie war total nett, wir hatten ein total gutes Verhältnis. Aber als Therapeutin hat die mir nicht geholfen. Und nochmal zu der Frage, ist Psychotherapie das Richtige für jeden? I doubt it, ehrlich gesagt. Weil wenn du an so eine emotionale oder an so eine Therapeutin gerätst, die so auf dieser Metaebene arbeitet und dich ständig fragt, irgendwie, wie geht's Ihnen jetzt und was fühlen Sie dabei? Das hilft mir nicht. Ja, dieses Gelaber, sorry, ich bin ja wirklich gnadenlos ehrlich, ne? Dieses Gelaber denke ich mir immer, ey, dafür zahle ich jetzt beziehungsweise meine Krankenkasse jetzt irgendwie 150 oder 125 oder je nach Tarif Euro und im Prinzip hört sie mir eine 3/4 Stunde nur zu. Was soll mir das bringen? So. Ja, also das zu dieser ganzen Thema. Ich weiß nicht, wie stehen wir zeitlich? 3/4 Stunde ist kein Problem, ist intim, jetzt wirklich sehr intim und ich habe so viel Feedback gekriegt auf meine Podcasts zum Thema Depressionen, Long-Covid, Burnout und so weiter, dass ich glaube, dass das viele von euch betrifft. Ich weiß nicht, ich kenne die Statistiken jetzt nicht, wie viele Leute heutzutage Depressionen haben in Deutschland, aber irgendwie, ich habe in letzter Zeit durch meine Krankheit einfach so viele Leute kennengelernt, beziehungsweise so viele Leute haben mir erzählt, dass sie auch Depressionen haben und versuchen, das im stillen Kämmerlein selbst zu lösen und damit natürlich scheitern, je nachdem, wie schlimm die Depressionen sind, dass ich jedem da draußen nur raten kann, sich Hilfe zu suchen. Und viele haben mir geschrieben, ja, genau die Problematik, die ich gerade erwähnt habe, ist es einfach so schwer, einen Therapeuten zu finden und Hilfe zu finden. Aber ich sag mal so, wenn es einem richtig, richtig scheiße geht, dann ist man für jede Hilfe dankbar, ihr Lieben. Ich kann euch nur sagen, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Deshalb mache ich das auch öffentlich und rede öffentlich so darüber. Das ist in unserer Gesellschaft schon lange angekommen, auch wenn irgendwie wir von der alten Schule immer noch denken, man darf keine Schwäche zeigen, man darf nicht weinen, man darf nicht man muss sich dafür schämen, so nach dem Motto, man muss das im Kleinen für sich lösen. Naja, also viele, die es versucht haben, im Kleinen für sich zu lösen, ich erinnere nur an den Fall Enke, Robert Enke, die sind damit gescheitert. Ihr Lieben, sucht euch Hilfe. Es gibt keinen Grund, sich für irgendwas zu schämen. Wirklich nicht. Und nochmal, wenn ich die Wahl habe zwischen Nebenwirkungen von Antidepressiva, wenn ich die Wahl habe zwischen, ich führe ein glückliches Leben und bin zumindest mit mir im Reinen und diese Depressionen sind weg, dieses völlig irgendwie, ich bin komplett lost, ich kann nichts mehr tun, ich bin verzweifelt und weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte auf dieser Welt mit dieser Last, die ich mit mir rumtrage, hinzu, okay, ich kann die Frau, die ich liebe, vielleicht sexuell nicht mehr befriedigen, weil ich impotent bin. Ey, bei aller Liebe, ich würde immer die Entscheidung treffen, ich möchte lieber glücklich sein. Weil es geht ja um mich und um mein Leben. So. Puh, das war jetzt echt ganz schön langer Talk, ganz schön deep und ich bin mir sicher, dass ihr davon was mitnehmen könnt für euch. Und ich habe euch lieb. Denkt daran, Krömer hat euch lieb. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr so viele Jahre bei mir seid. Und ich versuche immer mit solchen Podcasts was zurückzugeben. Schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwas nicht versteht oder irgendwelche Tipps haben wollt und so weiter, schreibt mir, ich beantworte das gerne. Ich habe auch alle Leserbriefe oder alle Anfragen schon beantwortet beim letzten Mal, als ich über das gesprochen habe, aber so ins Detail gegangen bin ich noch nie. Von daher, ey, ihr Lieben, sucht euch Hilfe, wirklich. Ich bin euer Stevenio, wir hören uns am Montag, wenn ihr kein Abonnent bei mir seid. Ihr wisst schon, kein, wie heißt es denn nochmal, Krömer, jetzt reißt ihr doch mal zusammen, kein Patron bei mir seid, hören wir uns am Montag wieder zum Herrenspielzimmer. Wenn ihr Patron seid, hört ihr das Herrenspielzimmer schon am Sonntag. Da ist es dann ein bisschen fröhlicher, da haben wir ganz tolle Themen, ihr Lieben. Macht's gut, bis bald, ich bin euer Stevenio und ich bin für euch da. Macht's gut, ciao, ciao.